Ich finde, dass das Internet so unglaubliche Möglichkeiten hat und so viel möglichen Kontakt und Wissen und Inspiration bietet. Und dann schaue ich mir diese Dreckschleudern an, denke mir, okay, dazu kann man es natürlich auch verwenden.
Herzlich willkommen zu Hansa Rauschen, dem Literaturpodcast des Hansa Verlages. Mein Name ist Florian Kessler. Hier sprechen alle zwei Wochen Lektorinnen und Lektoren mit Menschen aus der Welt der Bücher, mit Schreibenden und Lesenden, mit Leuten von anderen Verlagen und aus dem Haus. Es geht um alles, was in Bücher passt und außenrum passiert. Und das ist wirklich nicht wenig. Julia Rabinowitsch hat schon wirklich viel erlebt. Austern gegessen in Darmstadt beispielsweise, mit fürchterlichen Folgen. In dieser neuen Folge von Hansa Rauschen erzählt sie diese und viele andere Geschichten aus ihrem Alltag als Autorin im Gespräch mit Ruth Nicolai, die bei uns seit 2016 Lektorin im Kinder- und Jugendbuch ist. Julia Rabinowitsch schreibt für so circa alle Generationen. In diesem Frühjahr hat sie ihren Roman für alle ab 14 Hinter Glas hier bei Hansa veröffentlicht, das Buch Dazwischen ich bereits 2016. Und zugleich über die Jahre hinweg mehrere Romane beim zu Hansa gehörenden Deutike Verlag in Wien, zuletzt etwa Krötenliebe, über und von Alma Mahler und Oskar Kokoschka. Mit Ruth hat Julia über sprudelndes, großes Erzählen gesprochen, über Politik und Courage, über ihre Familie aus St. Petersburg und über ihre Wiener Heimat inklusive äußerst guter Touristentipps, über das Schreiben und die Leserinnen und Leser und wie man denen bei jeder Altersstufe begegnen soll. Ihnen nie den erklärenden Zeigefinger zeigen, sagt Julia Rabinowitsch. Aber auch nie den Mittelfinger. Viel Spaß.
Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt.
Ich kann umdrehen und dich was fragen.
Du meinst einen Podcast mit Ruth Nicolai?
Ja, na, mit dem Team. Rabinowitsch Nicolai.
Ja, schauen wir mal. Dann legen wir los. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist, liebe Julia. Herzlich willkommen bei Hansa Rauschen. Du hast uns aus Wien eine kleine Erkältung mitgebracht, wie ich gehört habe. Fühlt sich aber fit genug heute?
Zum Labern, also zum Plaudern und zum Reden bin ich immer fit genug. Ich kann das vom OP-Tisch noch erledigen.
Das ist sehr schön zu hören. Du bist halt aus Wien angekommen. Wie war die Fahrt?
Die Fahrt war, ich würde sagen, am Anfang ein wenig aggressiv. Und dann wurde sie im Verlauf der Fahrt immer ruhiger. Die Züge waren in letzter Zeit immer überfüllt und die Leute haben nicht mehr die Gelassenheit, sich alle hinsetzen zu lassen, sondern sie beginnen dann schimpfend sich durch die Menge zu wühlen und ihre Taschen hinterherzuziehen. Und wenn man stehen bleibt, um seine Tasche zu verstauen, damit man ihnen aus dem Weg gehen kann, dann brüllen sie herum, warum man jetzt im Gang herumsteht. Das habe ich heute in der Früh schon erlebt. Das hat zu einer Reisefreundschaft und einer Reisefeindschaft geführt. Und zwischen den beiden Damen, wie zwischen Minus und Plus, wie die Batterie quasi, saß ich da drinnen dann die 4 Stunden. Die eine Dame war äußerst nett, die andere war dann ziemlich angepisst, nachdem ich sie zusammengefeiert habe, also beschimpft, nachdem sie mich beschimpft hat, nachdem ich ihr freundlich erklärt habe, sie soll mich bitte hinsetzen lassen, damit sie zu ihrem Platz kommt, dann hat sie mich weiter geschimpft. Und dann habe ich beschlossen, dann werde ich das unter Gleichwertigem beenden, dieses Gespräch.
Das hört sich nach einer typischen Julia-Reise an. Es könnte ja auch einfach nicht sein, dass es total sang- und sanglos einfach nur eine Zugfahrt ist. Ne?
Üblicherweise nicht.
Magst du ein bisschen was über Wien erzählen? So 3 Dinge, die du total toll findest an Wien, warum man Wien mal besuchen sollte?
Also in Wien gibt es relativ viel, das ich für einen Besuch durchaus vorschlagen würde. Also natürlich das Essen, der Kaffee, die Kaffeehäuser, der Zoo, die Museen, die Innenstadt. Es gibt sehr viel, es gibt wirklich viel. Das, was dann ein bisschen schwieriger wird, sind die Wiener. Aber Wien ist sehr schön.
Also ein Wien-Besuch, rätst du dazu, ihn möglichst dann zu verbringen, ohne die Wiener groß ja, zu kontaktieren? Oder?
Doch, kann man schon. Man sollte sich dann nur nicht wundern. Da muss ich gleich, wenn es geht, vielleicht einen russischen Witz erzählen. Der ist zwar nicht so ganz passend, aber ich finde, er passt doch. Er behandelt eigentlich noch die Zeit des Kalten Krieges. Aber ich muss dazu sagen, dass es in Österreich mit allen seinen Veränderungen derzeit durchaus wieder aktuell wird. Und darum glaube ich, dass er wieder passt. Das ist überhaupt das Coole. Je mehr ich unserer Politik zuschaue, desto mehr entdecke ich, dass alle meine Witze aus der Sowjetunion, die schon ein bisschen veraltet und verstaubt waren, dass die wieder top aktuell werden. Okay. Ich habe ein ganzes Arsenal jetzt. Und der Witz geht nämlich so. Das sind 5 Ratschläge an den russischen Bürger. Denke nicht. Wenn du denkst, dann sprich es nicht aus. Wenn du denkst und aussprichst, dann schreibe es nicht auf. Wenn du denkst und aussprichst und aufschreibst, dann unterschreibe es nicht. Wenn du denkst und sprichst und aufschreibst und unterschreibst, dann wundere dich nicht. Dasselbe gilt auch für die Wiener, auch für die Wiener Kellner.
Wenn man sie dann versteht. Also ich habe halt Schwierigkeiten mit dem Wiener Schmäh. Also die, es gibt ja auch sehr, sehr viele Wiener, die total freundlich, also gerade in den Taxen, einen da auch willkommen heißen. Aber es tut einem dann so leid, wenn man sie nicht immer direkt versteht.
Also das mit dem Wiener Schmäh hat mich immer an das Schmähgedicht erinnern lassen, das Böhmermann mal von sich gegeben hat. Der Wiener Schmäh kann sehr brutal sein und sehr morbid sein. Fürs Morbide bin ich immer, fürs Brutale bin ich weniger. Aber sagen wir mal so, ich bin da ja auch eine Art Fremdkörper in Wien. Ich bin dort nicht geboren, ich habe mich nur sehr, sehr gut assimiliert ins Morbide. Ins Brutale wahrscheinlich weniger.
Aber das heißt, du kommst damit zurecht, du verstehst das richtig.
Verstehen tue ich es, aber verstehen tue ich es nicht.
Okay. Aber das führt mich zu der Frage, also 3 Dinge, die du an Wien ganz furchtbar findest. Wir sehen jetzt von der politischen Situation, die sich auf ganz Österreich
das
bezieht.
Das glatte Parkett, auf dem man sehr schnell ausrutschen kann. Also diese wunderschöne Freundlichkeit und Höflichkeit hinter der Abgründe lauern, aber da braucht man wirklich Jahre, um dieses System zu verstehen. Der Wiener sagt einem nie, na, das mache ich nicht, ich habe keine Lust, das ist ein Blödsinn. Der Wiener wird sagen, schauen wir mal. Und dann wird nichts passieren und du wirst warten und warten. Und dann wirst du irgendwann mal dran zweifeln, ob er dich richtig verstanden hat, ob er überhaupt noch antworten wird, aber ist die Frage schon längstens erledigt mit schauen wir mal. Und meine Tochter ist eine perfekte Wienerin geworden. Die hat nämlich gesagt auf meine Frage, ob sie denn vielleicht ihr Zimmer nicht langsam aufräumen wollen würde, hat sie gesagt, Mama, schauen wir mal.
Das ist ein Grund. Was sind noch 2 andere Sachen, die nicht so toll sind?
Ich muss sagen, das wird jetzt ein bisschen schwierig, weil das, was mich am meisten stört, ist die oft grassierende Falschheit. Das stört mich am meisten. Und die Feigheit, die ist mit der Falschheit im Doppelpack durchaus oft zu finden. Dieses sich nicht rausnehmen zu sagen, was man denkt. Das ist schade, weil das wäre auch politisch sehr wichtig in Österreich. Das ist vielleicht das Zweite, was mich am meisten stört. Und beim Dritten, muss ich schon sagen, habe ich Probleme, es zu finden. Keine Ahnung. Was stört mich? Oh ja, ich weiß, was mich stört. Es stört mich gewaltig. Wir haben verdammt nochmal kein Meer.
Ja, tatsächlich.
Das ist eine Schweinerei.
Aber du hast ja wirklich sehr, sehr viele sehr positive Sachen genannt. Das ist sehr schön. Unter anderem auch die berühmten Kaffeehäuser. Was ist für dich das absolut beste Kaffeehaus? Oder hast du ein Lieblingskaffeehaus, ein Stammkaffeehaus?
Ich bin eine sogenannte Kaffeehausschlampe. Ich bin nicht treu.
Alles klar.
Ich wandere. Aber ich habe so ein paar Fixpunkte, die ich regelmäßig aufsuche. Das heißt, ich bin mit keinem dieser Kaffeehäuser verheiratet. Aber ich führe durchaus polyamoröse Beziehungen mit ihnen. Ich liebe das Brückel. Obwohl es dort auch einige Skandale gegeben hat, ich liebe es trotzdem. Es ist einfach schön, es ist sehr elegant. Es hat die wirklich unfreundlichsten Kellner von ganz Wien, glaube ich, von ganz Wien. Wenn man sich das einmal geben will, diese Brutalität, dann soll man ins Brückel gehen. Aber abgesehen davon ist es wirklich schön von der Architektur. Es ist Art Deco-Stil und ein ziemlich einzigartiger Ort in Wien. Und sie haben wundervollen Apfelstrudel. Und ich treffe Doron regelmäßig dort, meinen Kollegen Doron Rabinowitsch, mit dem ich wirklich jedes Mal noch dann nicht geschrieben habe, obwohl wir beide hingingen, um dort zu schreiben, sondern wir haben dann gequatscht, wir haben uns Witze erzählt und dann sind wir auseinandergegangen mit so einem Gefühl von leichtem, schlechtem Gewissen. Aber gegessen haben wir dort immer, das haben wir nicht ausgelassen. Also das Brückel. Dann aber würde ich auch empfehlen, das Landmann, das genau gegenüber vom Burgtheater ist, weil es dort unfassbar gute Torten gibt. Und im Winter eine Klimaanlage, nein, nicht im Winter, Blödsinn, im Sommer.
War das das?
Das war das, wo wir waren.
Da haben wir uns getroffen, genau. Ja.
Und wenn man im Sommer arbeiten will, und apropos Klimawandel, es ist heiß, meine Wohnung ist dann überhitzt, flüchte ich mit dem Hund manchmal ins Landmann. Weil der Hund hat dort eine Atempause und ich habe dort eine Schreibmöglichkeit, ohne derer mir das Hirn zerfließen würde. Also das Landmann. Wir sind jetzt aber noch nicht fertig, weil wenn ich es abgefuckt, wienerisch und wirklich interessant haben will, dann gehe ich ins Café Korb. Das ist hinter dem Stephansplatz neben meinem Lieblingstaschenladen, der mich schon viel gekostet hat in meinem Leben. Nämlich der Laden von der Eva Blut. Die hat ganz, ganz, ganz tolle Modelle. Ich liebe ihre Sachen, alle. Ich werde demnächst wieder hingehen, glaube ich. Und immer, wenn ich einen Preis bekomme, gehe ich dorthin.
Das ist eine schöne Tradition.
Ja, und das ist gut für Sie und gut für mich. Ja. Ich finde, das ist eine Win-Win-Situation für uns. Und das Café Korb hat, ich würde sagen, da ist jetzt nicht das Essen für mich der Schwerpunkt, sondern die Stimmung. Sitzen auch viele Literaten und Literatinnen dort. Die Elfriede Gerstl ist dort immer gesessen. Es ist eine andere Stimmung. Das ist ein bisschen abgefuckter, ein bisschen düsterer als das Brückel, aber es ist auch sehr spannend.
Es klingt alles ziemlich verlockend. Also ich hätte jetzt Lust, alles nochmal auszuprobieren und den Apfelstrudel zu essen.
Und die haben auch einen sehr schönen Schanigarten draußen beim Café Korb. Und da kollidieren die Welten, weil gegenüber vom Café Korb ist so ein Schickimicki-Lokal, in dem dann die total geschniegten Schicki und Micki sitzen. Und diese beiden Orte laufen aber so ineinander über durch diese Schanigärten. Und man weiß dann nicht genau, wo diese Trennlinie verläuft, aber man erkennt es am Personal. Hier und jenseits.
Ich habe mich mal durch die ganze Kaffeekarte durchgedrunken tatsächlich in einem Kaffeehaus in Wien und bin am Ende auch bei der Maria Theresia gelandet. Das ist ja das mit dem Orangenlikör und der Schlagsahne. Ja. Das war schon ordentlich, aber sehr, sehr lecker. Hast du ein Lieblingsgetränk, was du immer trinkst oder variiert ist?
Darf ich vorher nur fragen, ob du die alle auf einmal durchprobiert hast? Weil wie hoch war nachher dein Puls? Das ist jetzt nur eine automatische Frage, die mir... Das habe ich mich nie getraut.
Ich glaube, es war aber 2 Tage verteilt. Okay. Verschiedene Kaffeehäuser, auch mit einer Autorin, verschiedene Gespräche über ein Buch.
Cool.
Ja, und ich hatte diesen Ehrgeiz, weil das sah so verlockend aus und das gibt's ja bei uns hier gar nicht, dieses Angebot.
Ja, also Getränk, ich mag Kaffee. Also ich bin ein Kaffee-Junkie. Ich bin halt leider begrenzt, weil ich vertrag's nicht mehr so. Ich krieg sehr schnell Pulsrasen, wenn ich zu viel Kaffee trinke. Dann war meine erste Frage, wie hast du das überlebt? Also mittlerweile kann ich nicht so viel Kaffee in mich reinschütten, wie ich gerne würde. Aber mein Lieblingsgetränk ist eigentlich ein Espresso Macchiato. Der heißt auch in Wien so. Sie mögen es zwar so nicht, sie sind ein bisschen beleidigt. Sie wollen einen kleinen braunen einen andrehen. Und jedes Mal schaudert es mich. Aber wenn sie mir einen großen braunen bringen würde, wäre es ja noch schlimmer.
Also du hast da andere Assoziationen vermutlich als ich. Ich habe immer an Pferd gedacht.
Ach so.
Aber es gibt ja auch einen Zweispänner, oder gibt es nicht auch einen?
Einspänner.
Einspänner, genau. Das hat mich immer alles sehr an das Kutschereiwesen erinnert.
Im Fiaker gibt es, glaube ich, auch, ja. Gulasch allerdings, kein Kaffee. Das ist nicht ganz dasselbe, aber.
Dann Kommen wir jetzt zum sehr naheliegenden Thema bei dir, zum Schreiben. Vor kurzem ist ja dein zweites Jugendbuch erschienen bei uns, Hinter Glas. Um es ganz von vorne aufzuziehen, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen?
Oh, das ist eine absolut absurde Geschichte. Die wird jetzt auch viel Zeit brauchen, weil ich habe auch als Kind schon geschrieben. Ich habe mit 6 Gedichte geschrieben und so kitschige Gedichte ab 6, 7. Und ich habe sehr gern gelesen. Vor der Schule schon. Ich konnte lesen, bevor ich in die Schule gekommen bin, weil ich mich einfach unabhängig machen wollte von meinem Pseudogroßvater. Ich kann gar nicht erklären, warum er nur mein Pseudogroßvater war, weil das würde zu weit ausholen. Aber er war jedenfalls im Krieg von meiner Urgroßmutter aufgelesen worden und blieb dann einfach bei der Familie. War aber kein richtiger Großvater. Aber der hat mir vorgelesen und er wollte nicht so viel vorlesen, wie ich vorgelesen bekommen wollte. Und dann habe ich gedacht, ich muss mich selbstständig machen. Und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, na, wenn ich schon lesen kann, dann kann ich eigentlich auch gleich selber schreiben. Aber es hat ein bisschen gedauert. Ne?
So, gibt's die Gedichte noch?
Ja, meine Mutter hat sie gesammelt, also 1 davon. Es ist aber auf Russisch, ich habe noch nicht auf Deutsch geschrieben.
Stimmt, ja. Interessant, ja.
Und dann habe ich ich bin ganz schrecklich mit den Jahreszahlen. Ich würde sagen, ich war 9, aber vielleicht war ich auch schon 10. Vielleicht war ich 11. Ich müsste wirklich meine Mutter fragen, weil je weiter weg das ist, desto schlechter wird meine Erinnerung, wie alt ich da genau war. Da habe ich zwar schon meine Kurzgeschichten ab und zu verfasst mit der Hand, aber das hat mich dann noch nicht so sehr gereizt. Und der richtige Beginn meines offiziellen Schreibens war spätestens mit 11, wenn ich mich jetzt in meiner Erinnerung richtig bewege im Zeitrahmen. Mein Vater hat Bühnenbild gemacht für eine Freiluftoper in einem Schloss. Das Schloss stand in Grein an der Donau, ein wunderschönes altes Schloss. Und der Schlossbesitzer war ein echter Prinz. Und zwar der Prinz zu Coburg und Gotha, der auch über 7 Ecken mit der Königin von Schweden befreundet und verwandt war. Das weiß ich, weil sie einmal bei einer dieser Aufführungen dort war. Aber das ist nicht der Grund, wieso ich schreibe. Der Grund, wieso ich schreibe, war der, dass die Opernsänger und der Regisseur und die Bühnenbildnerin haben großen Respekt für ihn gehabt. Er war sehr launisch und sie haben keine Miete gezahlt. Das heißt, sie waren komplett von seinem Gutdünken und seinem guten Willen abhängig. Und er hat von natürlich Dankbarkeit erwartet, weil sie durften doch ein ganzes Monat seinen Schlosshof mit ihrer Oper bespielen. Das war sehr großzügig. Und mit Kassa und Abendempfang, mit allem drum und dran. Und sie haben mir eingeschärft, als ich dort eingelangt bin, das erste Mal, dass ich bitte diesen Besitzer des Schlosses mit eurer Hochheit ansprechen soll, weil er wird böse, wenn man ihn anders nennt. Man darf ihn nicht einfach mit seinem Familiennamen nennen, auch nicht Herr und nicht Professor, sondern er will mit eurer Hochheit angesprochen werden. Ich habe gedacht, okay, da ist ein Prinz, den spreche ich mit eurer Hochheit an, gebonkt. Dann gehe ich rein in diesen Schlosshof. Im Schlosshof sitzt ein alter Mann mit Stock. Wie stellt man sich mit 11 Jahren einen Prinzen vor? Gut, ich steuere diesen Mann an und sage, Onkel, wo ist hier das Klo?
Herrlich.
Hinter mir fallen alle in Ohnmacht.
Ja. Das ist typisch Julia.
Ja, aber der war offenbar davon begeistert. Ich weiß nicht. Und der hat mir daraufhin seine Schreibmaschine, eine alte K&K-Schreibmaschine geschenkt. So ein antikes Riesentrum, ein ganz schweres. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe auf dieser Schreibmaschine meine erste offiziell getippte Kurzgeschichte geschrieben. Irgendwas über eine Katze, die ich mir gewünscht habe, glaube ich. Habe sie dann nicht gekriegt, aber die Geschichte war. Und dann habe ich einfach weitergeschrieben auf dieser Schreibmaschine. Es gibt sogar noch ein Foto von mir und vom Prinzen, wie ich tippe und er so schaut.
Ich glaube, das ist die außergewöhnlichste Geschichte, die ich jemals gehört habe, wie jemand zum Schreiben gekommen ist. Ja,
ich meine,
mit einem echten Prinzen.
Ja, und er war alt. Mit einem richtig alten Prinzen.
Nicht wie aus dem Märchenfilm.
Nein. Und dann habe ich einfach das Schreiben beibehalten. Es ist dann mit mir mitgewachsen. Meinen ersten Roman habe ich dann nicht fertig geschrieben. Da war ich, also zuerst habe ich eine Novelle geschrieben, die habe ich sogar fertig geschrieben. Dann habe ich eine weitere Novelle geschrieben Und dann habe ich den ersten Roman begonnen und ich glaube, auf Seite 70 habe ich dann aufgegeben, weil ich dann meinen ersten Freund kennengelernt habe. Und die freudsche Verlagerung der verdrängten Sexualität war nicht mehr nötig. Und ich habe den Roman gekickt und habe mich dem Freund ergeben. Und das hat dann fast 10 Jahre gedauert, bis die Männersache so weit uninteressanter wurde, dass ich wieder zum Schreiben zurückkehrte. Ja, und was sagt das jetzt über mein Leben aus, wenn ich bedenke, dass ich nur noch schreibe?
Ich finde es toll, dass du schreibst. Ich will alle freuen, das ist total. Und ich meine, es sind ja wirklich wunderbare Romane rausgekommen. Du hattest ja bereits Romane für Erwachsene veröffentlicht. Insgesamt sind es mittlerweile ja 4. Genau, wie kam es dann, dass du dann plötzlich auch ein Jugendbuch schreiben wolltest? Das ist ja jetzt nicht ein natürlicher Werdegang, den man anstrebt. Also
ich habe an sich nie großen Unterschied gemacht zwischen den jugendlichen Lesern und den erwachsenen Lesern meiner Bücher. Aber mir ist aufgefallen, dass sehr viele Jugendliche aufgetaucht sind bei Lesungen aus dem Spaltkopf. Bei der Krötenliebe war es nicht so. Und bei der Herznovelle war es auch nicht so, weil es waren auch nicht so die Themen, die vielleicht Jugendliche jetzt unbedingt komplett vom Hocker reißen würden. Aber beim Spaltkopf war es sehr wohl so. Und nachdem ich das immer wieder beobachtet habe, habe ich mir gedacht, vielleicht könnte ich mich gleich an sie wenden und nicht über 7 Ecken quasi. Das war der erste Punkt, aber es war nicht der wichtigste, weil dieser Gedanke war älter als die Entscheidung, dann das Jugendbuch zu schreiben, das erste. Das war hauptsächlich aus 2 Dingen zusammengesetzt. Ich habe ja für Flüchtlinge gedolmetscht und ich habe viele Kinder dort kennengelernt, die Krieg erlebt hatten und die Gewalt erlebt hatten und die sich neu orientieren mussten. Das hat mich sehr erschüttert und gleichzeitig sehr überzeugt und sehr beeindruckt, diese Kraft des Überlebenwillens, den sie hatten. Und dann habe ich mir gedacht, eigentlich will ich, dass diese Geschichte so erzählt wird, dass Jugendliche sie auch lesen. Ich möchte, dass Jugendliche nachvollziehen können, was Krieg bedeutet. Und zwar anhand von Literatur, die das jetzt behandelt und nicht anhand von Literatur, die die Vergangenheit behandelt. Also ich wollte, dass sie über Krieg etwas erfahren von Gleichaltrigen, die zur gleichen Zeit leben wie sie. Weil ich mir gedacht habe, dass es eine andere Wirkung erzielen würde, vielleicht, weil sie sich leichter mit diesem Protagonisten oder dieser Protagonistin identifizieren könnten. Und mir schien ein Antikriegsbuch genau zu Zeiten, in denen wir leben, äußerst wichtig.
Und dann kam dazwischen ich ja
auch. Dann kam dazwischen ich.
Es kam genau zur Flüchtlingskrise auf den Markt und du hast das, was du eben geschildert hast, ja wirklich ganz großartig dann auch umgesetzt und es hat ja auch wahnsinnig viele Leser erreicht. Also der Zuspruch für dieses Buch ist ja ganz groß. Es gab viele Preise. Du hast wahnsinnig viel Lesungen gemacht, machst immer noch Lesungen dazu. Das ist ja wirklich außergewöhnlich. Würdest du denn sagen, dass das Schreiben dann an dazwischen ich oder jetzt auch hinter Glas dann doch vielleicht nochmal ein anderes war, als wenn du dich einem Roman für Erwachsene widmest? Gehst du anders ran? Wählst du Worte anders? Gibt es da irgendeinen Unterschied oder ist es wirklich einerlei?
Es ist eigentlich egal. Also es ist so, dass ich die Geschichte, die da ist, hinausbringen muss. Und wenn es ein Tagebuch einer 15-Jährigen ist, ist es völlig klar, dass die Stimme, die sich da meldet, nicht die gleiche ist wie eine Erwachsenenstimme, die ihre Geschichte erzählt. Das war für mich einfach durch das Thema festgelegt. Ich hätte es für Erwachsene ganz genauso geschrieben. Und im Hinterglas ist es so, dass die Protagonistin zwar ein bisschen älter ist, aber natürlich auch eine Stimme hat, die nicht 30 ist und nicht 40 ist. Und vielleicht ist es so, dass ich nicht belehren möchte, weder mit den Büchern, die ich für Erwachsene verfasse, noch mit denen, die ich für Jugendliche verfasse. Ich wende mich an meine Leser und Leserinnen in der Hoffnung, dass wir uns gut verstehen. Aber ich würde ihnen nie den Zeigefinger zeigen. Auch nicht den Mittelfinger.
Ich glaube, das ist auch das, was absolut nicht gut ankommt. Das ist das, was dann viele Jugendliche auch im Buch wieder zur Seite legen lässt.
Ja, weil das fühlt passiert. Sich nicht ernst ja. genommen. Ich nehme meine Leser ernst.
Jetzt haben wir schon über Hinterglas gesprochen. Da geht es ja wiederum um ein ganz anderes Thema als bei Dazwischen Ich. Um das Thema Gewalt in ganz vielen Facetten. Wie bist du auf dieses Thema oder auf die Idee zu diesem Buch gekommen?
Naja, ich versuche immer von den Themen, die in meinem Kopf herumkreisen, das rauszupicken, das mir am intensivsten für mich scheint. Und nachdem ich Dazwischen Ich fertig hatte, war mir klar, dass Gewalt als Thema für mich noch nicht abgehakt war. Die Gewalt, die in Dazwischen Ich thematisiert wird, ist eine völlig andere. Ist eine politische und eine Kriegsgewalt. Aber was Jugendliche auch hier und seit Jahrzehnten, Jahrhunderten wahrscheinlich erleben, ist eine familiäre Gewalt, die ganz anders gehandhabt wird natürlich und die auch ganz andere Zerstörungen anrichtet. Aber Zerstörungen richtet sie natürlich an. Frauen werden in Österreich besonders stark gefährdet. Es gibt eine Statistik, wo man festgestellt hat, dass Österreich an erster Stelle aller Morde an Frauen steht in Europa. Und natürlich diskutiert man jetzt, warum das so ist. Ich glaube, dass es stark auch an den patriarchalen Strukturen liegt, auch an der Struktur, dass die Frau schweigen und ertragen sollte, dass es von ihr erwartet wird und dass man ja nichts sagen darf. Man äußert sich nicht dazu, wenn jemand geprügelt wird. Weil natürlich im Hinterglas diese häusliche Gewalt zwar nicht tödlich ist, aber sie ist vorhanden und da spricht auch keiner darüber. Es spricht keiner darüber, die ganze Umgebung von Alice sieht ihre Not nicht, erkennt die Situation nicht, in der sie sich befindet und sie vertraut sich auch niemandem an. Unter anderem, weil ihre Familie so beliebt ist, weil ihre Familie so, wie soll ich sagen, so wohlhabend ist, so angesehen ist. Es ist ja auch oft so, und das war das, was ich schon wusste, als ich das Buch schrieb, dass Kinder aus sozial auffälligen Familien fast schneller zu Hilfe kommen als Kinder aus wohlhabenden Familien, die die Möglichkeiten haben, dieses Kind so abzugrenzen und so zu verstecken und diesen Verdacht so abprallen zu lassen, dass diese Kinder sehr, sehr lange leiden, bevor sie Hilfe bekommen. Und ich dachte mir, dass dieses Buch vielleicht A, die Augen öffnet und sensibilisiert für diese Anzeichen, und B, habe ich mir gedacht, es wird vielleicht auch ein Kind lesen, das es betrifft. Und vielleicht wird das Kind dann den Mut fassen, sich jemandem anzuvertrauen. Wenn das passiert, dann hat das Buch seinen Zweck gut erfüllt.
Das hoffen wir alle, dass das Buch nicht nur unterhält, sondern auch wirklich dann Hilfe sein kann.
Hoffe ich zumindest, ja. Ich hoffe es. Aber gut, Literatur war für mich oft Hilfe, weil Literatur eine andere Welt eröffnet. In dieser Welt kann man reifen und Dinge nachholen, die man vielleicht sonst nicht erlebt hat oder keine Chance hatte, diesen Prozess zu durchlaufen. Ich liebe Bücher, die den Leser zu einem gewissen Kern bringen, als Leserin und ich hoffe auch als Schreibende.
Das hast du sehr schön gesagt. Im ersten Moment denkt man ja so, oh, Gewalt in so vielen Farbspiegelungen, das muss ein wahnsinnig hartes Buch sein, sehr didaktisch vielleicht. Und wenn man es dann liest, ist es ja ein Buch mit einer derartigen Sogwirkung. Es ist so spannend und wir haben das Feedback ja von ganz vielen Jugendlichen und auch von jungen Erwachsenen bekommen, dass sie das nicht mehr weglegen konnten. Die haben es in einem Zug durchlesen müssen, weil die Geschichte so eine Dynamik entwickelt. Also es ist eine blöde Frage vielleicht, aber wie hast du das hingekriegt?
Ich habe keine Ahnung. Ich bin einfach nur konsequent der Protagonistin gefolgt und natürlich weiß ich mittlerweile, wo ich welche Teaser setze. Jugendliche sind neugierig, von Natur aus. Erwachsene verlieren das manchmal, diese Eigenschaft. Das heißt, Erwachsene anzuteasern und anzutriggern ist sehr viel schwieriger als Jugendliche anzutriggern, weil die gerne folgen, wenn man ihnen eine Fährte auslegt. Ja, es war ein Teil der Geschichte. Der einzige Nachteil, der daraus erwächst, ist, ich kann mir so gut wie keine Krimis mehr anschauen, Weil ich meistens weiß, wie es ausgeht. Weil ich weiß, wie man Trigger setzt. Und weil ich weiß, wie man in die Irre führt.
Also liest du tatsächlich auch gern Krimis?
Nein, genau aus dem Grund nicht.
Genau aus dem Grund nicht, aber wenn es ein Meisterkrimi, ein Meisterkrimi gäbe oder dann.
Ich mag Donna Leon gern, weil ich Venedig mag.
Okay.
Aber würde sie es nicht in Venedig ansiedeln, würde ich sie vermutlich nicht lesen.
Was ist ein Buch, das du eher lesen würdest oder ein Buch, das dich sehr beeindruckt hat?
Also ich habe ein Lebensbuch.
Ein Lebensbuch?
Das ich eigentlich alle paar Jahre wieder lese. Und wo ich auch immer wieder neue Facetten entdecke und denke, ah, das habe ich nicht gecheckt und da habe ich das vielleicht falsch verstanden. Das lese ich, seit ich 11, 12 bin, bis heute.
Ja, jetzt bin ich gespannt.
Das ist Der Meister und Margarita von Michail Bulgakov, der mein Lieblingsautor ist.
Und du liest es auf Russisch?
Ich lese es auf Russisch. Und die Übersetzung, die alte, war nicht so gut wie die neue. Die neue ist sehr schön.
Und das hast du mit 11 das erste Mal gelesen?
Nicht das Ganze. Meine Eltern hatten überhaupt, wie soll ich sagen, meine Eltern hatten einen lustigen, sadistischen Hang, mich schwer zu überfordern, weil sie gemeint haben, aber Kunst ist doch so wichtig, das muss auch ein Kind verstehen und konsumieren. Die haben mir mit 11 das erste Mal den Bulgakov vorgelegt und gesagt, aber lies nur die fantastischen Stellen.
Okay.
Gut, das heißt, ich habe dann gelesen, wie Margarita sich in eine Hexe verwandelt, wie ihre Haushälterin auf einem Schwein nackt hinter ihr herfliegt, wie Margarita die Wohnung eines Kritikers mit einem Hammer zurichtet, weil dieser Kritiker ihren Geliebten, den Autor, der sich der Meister nennt, in den Irrsinn getrieben hat, weil er so böse Kritik über sein Buch geschrieben hat. Das war die beste Vorbereitung ever.
Und in welchen Lebenssituationen greifst du wieder danach? Gibt es besondere Momente?
Nein, es ist einfach, ach, jetzt ist wieder mal Zeit, Revision zu betreiben.
Und dann liegt da griffbereit auf dem Nachttisch.
Sozusagen. Genau, und dann schaue ich ihn mir wieder an und denke mir, wow, weil gerade diese Mischung aus politisch und absurd, aus fantastisch und sehr ernst, das ist etwas, das ich in nicht so vielen Büchern finde und das für mich ein sehr, sehr großes Vorbild ist im Endeffekt.
Wir hatten jetzt schon immer wieder kurze Anspielungen auf deine Herkunft, dass du eigentlich aus der ehemaligen Sowjetunion gekommen bist. Als Kind bist du ja nach Österreich gekommen mit deinen Eltern, geflohen, wenn ich das richtig formuliere.
Ja, Kontingent geflohen. Es hieß Kontingent geflohen. Flüchtling. Ja.
Hast du heute noch einen Bezug dorthin? Familie?
Ich habe kaum noch Familie dort, weil fast alle ausgewandert sind. Ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr dort gewesen. Und die paar Mal, die ich dort war, sind mir sehr schwer gefallen. Es war sehr erschreckend und bedrückend für mich. Ich weiß, dass dort eine florierende Kunstszene ist, dass dort wirklich coole junge Autoren zu finden sind. Ich glaube, dass es wirklich spannend ist, dort zu entdecken gäbe. Aber ich tue mir mit Putins Politik so schwer und dieser Rückkehr in diese alten Korsette, in eine absolut absurde Mischung aus religiös und UdSSR-artig, das ist für mich sehr schwer zu sehen, schwer zu verdauen.
Ja, das kann ich gut verstehen. Habt ihr denn zu Hause dann Russisch miteinander gesprochen?
Ja. Und wir haben auch russische Theaterstücke in verteilten Rollen am Abend gelesen, ab und zu.
Das war schön.
Das war wirklich schön, weil es hat mich auch wirklich sehr für meine Arbeit vorbereitet, für die Lesereisen. Das war an sich toll, es hat mir großen Spaß gemacht.
Du bist ja in einer Künstlerfamilie groß geworden.
Also ja, klingt so ein wenig danach. Ja.
Das Talent wurde irgendwie vielleicht dir auch schon mit in die Wiege gelegt, obwohl dein Papa hat was ganz anderes.
Meine Mutter und mein Vater haben gemalt.
Beide gemalt.
Sie haben beide gemalt. Das heißt, ich hatte echt keine Chance. Ich habe ja auch lange Zeit gemalt. Ich habe auch Malerei studiert, weil das absolut so vorgesehen war. Es wäre ein Skandal gewesen, wenn ich keine Malerin geworden wäre. Also es wäre auch nicht toleriert worden. Definitiv nicht. Also das war vollkommen klar. du wirst mein.
Andere
von Anfang an.
Andere ja. Eltern halten ihre Kinder händeringend von irgendwelchen künstlerischen Berufen ab. Sie sollen noch Arzt oder Anwalt werden.
Ja, es war aber genau dasselbe, nur umgekehrt. Also wie man in Österreich sagt, in Gagal gelb. Ja, es war dasselbe, nur in einer anderen Tünche, in einer anderen Farbe. Ich weiß sogar noch, dass ich in meinem Anflug von Rebellion Dolmetsch studiert habe und gesagt habe, ich werde einen Beruf haben, mit dem man normal Geld verdient. Und dieses Entsetzen und dieses Geschrei, das daraufhin losgebrochen ist, was? Du willst einen Brotberuf haben? Es war wirklich exakt dasselbe, was der arme Bankiersohn hören würde, der sagt, Papa, ich will Musik studieren. Exakt dasselbe. Was? Du willst so einen Beruf haben?
Aber dass du dann Autorin geworden bist, das war dann zufriedenstellend auch? Also wie sieht deine Mutter das?
Ich glaube, dass sie immer noch traurig ist, dass ich nicht hauptsächlich male. Aber das Autorendasein wurde toleriert. Also es war zumindest tolerabler als das Dolmetschen. Und und dazu muss ich sagen, dass ich ja durch meine Großmutter, die mit uns gewohnt hat, und die Kunsthistorikerin war, die Bücher geschrieben hat, sehr, sehr früh damit in Berührung gekommen bin, was ich dann später selber machen sollte, nämlich eine Frau, klein, in einem dunklen Zimmer über einem absolut vollgesauten Schreibtisch sitzend, über solchen Bergen von Papier und Zeitschriften und Kulis und Chaos, wirklich Chaos über eine sehr große Fläche. Und dort tobt und schreit sie und wird total hysterisch, weil die Deadline näher rückt, die sie meistens nicht eingehalten hat. Und dann irgendwann wird das Ganze gesammelt, abgegeben und kommt als Buch zurück. Das heißt, das kannte ich, seit ich klein war. Inklusive der Toberei vorm Abgeben. Also ich muss sagen, ich habe es dann genauso gehalten.
Ja, wie sieht denn so ein Schreibprozess bei dir aus? Also wie gehst du ein Buch an? Wie ist deine Vorgehensweise, bis dann diese Deadline tatsächlich droht?
Och, das ist sehr unterschiedlich, lustigerweise. Ich würde sagen, das ist wie bei Kindern, die sind einfach unterschiedlich und man muss sie unterschiedlich behandeln. Beim Spaltkopf habe ich den Erscheinungstermin, ich glaube, dreimal verschoben.
Ui.
Das war aber gut, der war so schlecht. Der war in der ersten Fassung so schlecht, dass ich garantiert keinen Rauchleserpreis für ihn bekommen hätte. Da hat nämlich der Spaltkopf noch gefehlt in der ersten Version. Das heißt, es war einfach nur eine Familiengeschichte, die noch sehr nah an mir war. Aber ich muss dazu sagen, gerade beim Spaltkopf, das war mein erster Roman, ich hatte wirklich keine Ahnung. Ich wusste noch nicht genau, wie das überhaupt für mich funktionieren würde, wohin ich gehen sollte, wie diese Wanderung im Wald dann aussieht. Ich hatte keine Landkarte, nichts. Und ich habe erst nach dem dritten Verschieben, war ich sicher genug, das so zu schreiben, dass es spielerischer wurde. Und da der Verlag sehr klein war und keine richtige Erscheinungs-, wie soll ich sagen, er hatte keinen Erscheinungsdruck. Das heißt, es ging. Das wäre bei dem größeren Verlag einfach nicht reingegangen. Das war Vor- und Nachteil, weil dadurch, dass der Verlag sehr klein war, war auch die Chance sehr groß, dass das Buch einfach runtergeht. Und ich war unfassbar beglückt, dass es nicht so gewesen ist. Dass es eigentlich ab dem Moment dann einfach meins war und blieb, das Schreiben.
Aber gibt es so ein gewisses Ritual, was du hast? Also, dass du morgens immer um die gleiche Zeit anfängst oder irgendwas Bestimmtes machst am Tag oder sagst du, du musst so und so viele Seiten schaffen oder gibt es da irgendwas, was typisch für dein Schreiben ist?
Naja, also es ist so, dass ich meistens nicht mehr als 2,5 bis 3 Seiten am Tag zusammenbekomme.
Mhm.
Ich sitze zwar vielleicht 7 Stunden dort, aber am Ende sind es meistens 2 bis 3 Seiten maximal. In wirklichen Anfällen von Inspiration können es auch 8 oder 10 Seiten sein, aber nie mehr. Das heißt, es ist zeitlich dadurch schon sehr begrenzt. Ich schreibe jetzt nicht ein Riesenkapitel an einem Tag, das geht sich einfach nicht aus. Ich gehe damit herum den ganzen Tag, ich bin damit beschäftigt, aber das Output ist einfach sehr begrenzt. Und manchmal habe ich Schreibphasen, da setze ich mich jeden Tag hin und schreibe jeden Tag meine 2 Seiten. bis es irgendwann mal stoppt. Wenn es nicht mehr weitergeht, mache ich Pause. Und dann ändere ich auch manchmal die Zeitabläufe. Dann setze ich mich nicht mehr in der Früh hin, sondern am Abend. Ich verschiebe sozusagen die Situation und das um mich herum. Manchmal hilft auch das nichts, weil manchmal gibt es einfach Momente, wo nichts weitergeht oder wo man nicht entscheiden kann, wie es weitergehen soll, weil es sich noch nicht herauskristallisiert hat. Dann fahre ich nach Venedig meistens.
Das klingt sehr schön.
Ja, und dort fällt mir immer was ein.
Großartig. Das ist hört sich nach einem sehr tollen Rezept an.
Immer im Notfall einfach nach Venedig fahren.
Sehr gut.
Es ist nicht so weit weg von Wien. Es sind 7 Stunden mit dem Zug.
Was sind die außergewöhnlichsten Orte, wo du schon mal gelesen hast?
In einer Kirche. In einer vollbesetzten Kirche in Darmstadt. Und ich erzähle jetzt auch, warum diese Bezeichnung der Stadt so unschön zusammenpasste mit der Kirche. Da haben wir uns nämlich am Vorabend vergiftet. Der Veranstalter, der arme, arme Pfarrer dieser Kirche, hat mich auf Austern eingeladen, weil ich mir Austern gewünscht habe. Und die Austern waren nicht ganz frisch und ich habe aber allen zum Kosten gegeben, ihm und meiner Verlegerin und ich. Und dann haben wir sie gegessen und am nächsten Tag in der Früh war die Lesung. So, ihm war schlecht, mir war schlecht. Ich habe geglaubt, ich habe aber nicht verstanden zuerst, dass uns allen schlecht ist. Und die richtige Kotzerei hat erst später begonnen. Aber ich bin die gesamte Lesung in dieser vollbesetzten Kirche am Altar, haben sie mir einen Tisch hingestellt. Und ich habe gewusst, da kann ich jetzt nicht einfach hinkotzen beim Lesen. Das geht nicht. Und aufstehen und weggehen konnte ich auch nicht. Und das schöne Drüberzucker, da waren solche schönen Verstärker an den Kirchensäulen, ganz große, die jeden Laut übertragen haben, so schön hallend, tragend. Und mein Mikro war zuerst kaputt oder schlecht verkabelt, weil ja der Arme, der mich verkabeln sollte, selber vergiftet war und auch furchtbar gelitten hat, nun wusste ich das nicht. Und er hat dann gemeint, er holt mir jetzt ein anderes Mikrofon und er hatte seins nicht ab. Und wir sind in die Sakristei gegangen.
Oh Gott, ich ahne Schlimmes.
Ja. Und dann hat man gehört, wie er dort einfach wühlt nach dem Mikrofon. Und dann war das so Rumpelpumpe und dann, oh mein Gott. Quer durch die ganze Kirche, es hat schlimm geklungen. Schlimm. Ah ja, und am Rückflug von Darmstadt, seitdem weiß ich, dass man keine Austern in Darmstadt essen soll, wenn es geht. Am Rückflug bin ich dann ohnmächtig geworden, was für meine Flugangst wirklich toll gewesen ist. Und bin dann mit hochgehobenen Füßen und kaltem Papier in meinem Nacken zu mir gekommen. Es war eine sehr exklusive Reise.
Also du bist offen für weitere besondere Lesungsorte?
Absolut. Also wenn mich ein Bordell zu einer Lesung bitte, ich stehe bereit. Ich könnte sein, dass ich kotze, aber sonst...
Keine Austern servieren.
Ja, bitte. Auch keine Wiener Austern. Das ist jetzt übrigens die Urschweinerei, weil es eine Stellung ist.
Wer gerne mit dir in Kontakt treten möchte oder so ein bisschen mehr über dich rausfinden will, kann das ja nicht nur über die Bücher machen, sondern du bist ja auch online sehr aktiv. Du hast ja unseren Instagram-Account kürzlich übernommen. Das war sehr, sehr lustig und schön. Und bist ja auch auf Twitter sehr aktiv. Ist das für dich wichtig, so der Austausch auch mit deinem Publikum? Oder ist es einfach, weil du gewisse Dinge gerne mit der Welt teilen möchtest? Du bist ja politisch auch sehr aktiv.
Wie würde ich sagen? Ich würde sagen, beides. Einerseits habe ich einfach, ich glaube, ein stark gesteigertes Mitteilungsbedürfnis, um es schön auszudrücken. Schön. Man kann es auch nicht so schön ausdrücken. Und andererseits ist es natürlich schön, mit Menschen in Kontakt zu sein. Manchmal ist das auch kein schöner Kontakt, also viel gestritten habe ich mich auch schon. Aber ich würde sagen, solange es nicht komplett grauslich und komplett brutal und unnötig und ungut ist, diskutiere ich auch wirklich gern mit Leuten, die ganz anderer Meinung sind als ich. Die müssen nur gewisse Standards einhalten. Ich will keine Beschimpfungen, ich will keine Vergewaltigungswünsche. Das passiert Kollegen, vor allem Kolleginnen, nicht wirklich unoft. Vor allem denen, die sich politisch äußern, da passiert das relativ schnell. Und das finde ich halt sehr schade, weil ich finde, dass das Internet so unglaubliche Möglichkeiten hat und so viel möglichen Kontakt und Wissen und Inspiration bietet. Und dann schaue ich mir diese Dreckschleudern an, denke mir, okay, dazu kann man es natürlich auch verwenden. Ist halt schade, wenn man es dazu verwendet. Und ungesund.
Also ich würde auch jetzt eher dann das Positive sehen wollen. Also ich kann mir vorstellen, dass dieser Austausch ganz interessant ist mit deinen Lesern, dass du halt dieses Feedback bekommst auf Lesungen und auch online. Das stelle ich mir ganz toll vor, weil das sind ja wirklich die einzigen Möglichkeiten, wie ein Autor mit seinen Lesern in Kontakt treten kann. Das Buch liegt in der Buchhandlung, der Autor arbeitet zu Hause am Schreibtisch. Da fehlt ja so ein bisschen die Interaktion eigentlich.
Und das ist auch ein sehr einsamer Beruf und ich bin das nicht gerne. Ich bin an sich ein Mensch, der sehr gerne in Verbindung steht zu Menschen. Das habe ich dann aber nur bei den Lesungen nur konzentriert und sehr intensiv. Und dann ist es wieder vorbei und man ist wieder ganz allein. Dieses Kippen von der Menge und dem Kontakt und dem anschließend wieder komplett auf sich zurückgeworfen werden, ist manchmal echt hart.
Aber du bist ja nicht nur Autorin, also du schreibst, also Buchautorin, du schreibst ja auch für Zeitungen, du bist Künstlerin. Also man fragt sich, woher hast du die Power für all das tatsächlich? Also es bist ja sehr vielseitig in dem, was du tust. Und gibt es etwas, was dir besonders leicht fällt, besonders viel Freude macht? Oder ist so die Mischung auch die für dich?
Die Sprache. Das, was mir leicht fällt und was mir Freude macht, ist die Sprache. Aber wenn man jetzt noch ein bisschen weiter schaut, die Sprache ist das, womit man allein sein kann und auch gemeinsam. Es hat beides, es ist im perfekten Gleichgewicht. Schlimm ist für mich, wenn ich die Sprache nicht beherrsche. Und das war bei mir einfach früher der Fall, als ich aus Russland nach Wien gekommen bin. Das war sehr traumatisch, dieses Wissen, dass ich mich nicht verständigen kann, dass ich nicht mich gewählt ausdrücken kann, dass das einfach gedauert hat, bis ich wieder schwimmen konnte in diesem Meer, in diesem deutschen Wort Meer. Das Russische kannte ich ja sehr gut. Darum habe ich ein bisschen Angst und Sorge vor Japan, ein wenig, weil ich dort nichts lesen werde können. Das hat ein bisschen etwas von diesem Urtrauma, als ich nach Wien kam und ich war so gewohnt, mich optisch zu orientieren und viel zu lesen, auch als kleines Kind schon. Und ich komme dorthin und ich kann nichts lesen, weil ich die Schrift nicht erkenne. Das war wie blind sein auf einmal und taub, das war arg.
Aber da ist ja viel auch auf Englisch dann.
Ich hoffe es, weil es hat mir wirklich Sorge gemacht. Trotzdem, das meiste ist natürlich anders.
Aber ich denke, durch den Tourismus...
Ich hoffe es, ja. Schauen wir mal. Ah, es wird der Wiener sagt, schauen wir mal.
Es wird bestimmt eine ganz, ganz spannende und eindrucksvolle Reise. Also da,
auf das freue ich mich sehr. Und ich habe ein bisschen Schlotter. Beides.
Ja, aber das hat man vor großen Reisen immer. Also ich glaube...
aber ich werde sie trotzdem machen.
Drei Eigenschaften, wie du dich beschreiben würdest.
Laut, sehr auf das Schauen fixiert und auf das Sagen fixiert. Wie soll ich sonst sagen? Kind dieser Welt, aber wahrscheinlich eher noch am ehesten ein europäisches Kind.
Sehr, sehr gut. Sehr sympathisch, so wie ich dich auch kenne. Dann sage ich danke.
Bitte schön, siehst
du. Für das schöne Gespräch.
Bitte gern. Und jetzt Torte.
Das war es für heute mit dem Podcast Hansa Rauschen. Das waren viele Worte für viele interessante Dinge. Bis zur nächsten Folge und danke fürs Zuhören.